SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr seid beim SHK TV Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen bei uns im Studio und wir heißt diesmal, Nikolaus und ich haben uns einen Gast eingeladen. Rolf Steffen ist hier bei uns und Rolf hat eine Passion, würde ich fast schon sagen, aber davon erzählt er vielleicht mal besser selbst. Hallo, schön, dass du hier bist, Rolf.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, Rolf, auch von meiner Seite, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Du warst ja schon mal da, ist ein bisschen her. Ja, warum haben wir dich eingeladen oder mal angefragt? Du hast uns von einer Studie erzählt, da kommen wir später zu. Aber erstmal vielleicht zwei, drei Sätze zu dir, falls es Leute gibt, die ich noch nicht so kenne in der Branche.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe Handwerk gelernt, ich habe mal Heizungsbauer gelernt, war dann im öffentlichen Dienst, habe dort meinen Job quittiert, habe mich selbstständig gemacht, verhältnismäßig blauäugig. Und mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, verheiratet, drei Kinder. Dann kam mein Bruder in den Betrieb und meinte, wir müssten den Betrieb ganz anders organisieren. Der war Kaufmann Informatiker. Und dann haben wir uns dem Thema gestellt, wie kann man ein Handwerksunternehmen modern führen. Darauf wurde dann die Uni Bremen aufmerksam. Der Manfred Hoppe, der einen Lehrstuhl hatte für Bildungswissenschaften, und meinte, ja, wir müssen uns mal darüber unterhalten, weil wir eine besondere Transparenz lebten gegenüber den Mitarbeitenden, was zu der Zeit, ich rede hier von 90er Jahre, sehr ungewöhnlich war. Daraus sind dann entstanden Modelle der modernen Unternehmensführung und eine Akademie namens Zukunft Handwerk, parallel zu Handwerksunternehmen.
Du hast also Handwerk von der Pike auf gelernt, sage ich mal, wahrscheinlich mit Fehlern oder Erkenntnissen, die dann später dann in deine Überlegungen oder die von deinem Bruder dann eingeflossen sind. Wie sieht es denn so aktuell aus? Soweit ich weiß, bist du ja immer noch unterwegs in Handwerksbetrieben, hältst Vorträge. Die Branche auf Industrie- und Großhandelsseite klemmt so ein bisschen seit einigen Monaten. Über einem Jahr kann man ja inzwischen fast sagen. Wie sieht es denn im Handwerk aus?
Also tatsächlich, im Handwerk ist auch mittlerweile angekommen, im klassischen SHK-Handwerk, auch Elektrohandwerk, dass doch die Bauwirtschaft etwas stottert, dass große Unternehmen, die bis dato nur große Projekte machten, auch jetzt auf kleinere Projekte gehen, dass Greentech-Unternehmen da sind, die Kunden aber auch zurückhaltender sind. Das heißt, die Auftragsreichweite ist bei vielen nicht mehr so und auch die Umsatzrendite ist unter Druck. Also viele Handwerksunternehmen sagen, es ist noch gut, aber die ganz fetten Zeiten sind vorbei und erinnern sich wieder an Zeiten, als es auch schwierig war.
Was bedeutet das denn jetzt? Wie sollen die sich denn da jetzt bewegen? Weil, ich sag mal, Handwerker zu halten, glaube ich, muss ja das oberste Ziel sein, denn wir dürfen ja doch erwarten, so ist auch unsere Hoffnung schon seit Wochen, dass wir immer wieder hier im Podcast sagen, dass es ja vielleicht im kommenden Jahr, Mitte nächsten Jahres, die Aussagen sind natürlich schwammig oder bleiben schwammig, aber dann aufwärts geht und dann wieder neue Leute suchen zu müssen. Wir kennen, wie schwierig es ist, gute Leute im Handwerk zu finden, ist ja auch schwierig. Wie kann man denn die Leute halten jetzt?
Also ich glaube, was die Mitarbeiter betrifft, ist eine Tatsache, die müssen wir uns bewusst machen. Wir haben einen Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel im Handwerk, der ist zwar gerade jetzt auch ein bisschen entspannt, weil die Wirtschaft ein bisschen stottert, aber dieser Fachkräftemangel ist ja demografisch begründet. Das heißt, der bleibt auch so. Und damit wird es für viele Unternehmen eine der Hauptaufgaben sein, überhaupt für Mitarbeitende attraktiv zu sein. Und attraktiv, ein Synonym, ist anziehend. Und die wichtigste Aufgabe wird sein, dass die eigenen Mitarbeiter erstmal überhaupt Werbeträger sind für den eigenen Arbeitgeber. Solange das nicht gelingt, dass die eigenen Mitarbeitenden nicht sagen, Junge, komm zu uns, die nicht dafür werben, hat man verloren.
Das heißt, ja, man muss mit den Mitarbeitenden mehr reden.
Also reden ist immer gut, ja, tatsächlich.
Das machen wir ja auch.
Tatsächlich, Wenn wir Untersuchungen machen zur Arbeitszufriedenheit, ist immer eines der bedeutendsten Defizite ist mangelnde Kommunikation. Es wird tatsächlich zu wenig gesprochen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss die Mitarbeiter auch in die Pflicht nehmen, ernst nehmen und auch teilhaben lassen. Da meine ich jetzt auch insbesondere an beispielsweise Auftragsziele. Ja, Auftragsziele, ein Projektauftrag, klar sagen, was ist das Ziel des Auftrages und am Ende auch dann mal sagen, wie es gelaufen ist. Viele hören wir im Markt, sagen uns, beklagen, wir wissen gar nicht, wie es uns geht. Wir wissen nicht, wie gut der Auftrag läuft. Und das ist im Grunde genommen ein Lechzen nach Lob, Anerkennung und auch, ja, auch Stolz, etwas erreicht zu haben. Und darüber sollte man schon reden.
Ist die Transparenz dann der Punkt, der dann für eine, ja, für ein erfolgreiches Handwerksunternehmen entscheidend ist? Oder also wie ist denn ein modernes Handwerksunternehmen aufgebaut?
Also grundsätzlich muss man sagen, es geht einmal um Transparenz in den Prozessen. Damit wirklich jeder weiß, wer hat wann welche Aufgabe, welche Pflichten. Was man braucht, ist sicherlich für jeden Mitarbeiter die ganz normalen Basics, eine vernünftige Stellenbeschreibung. Ja, zu einer Stellenbeschreibung eine jährliche Leistungsbeurteilung. Daran mangelt es schon in vielen. Nicht nur das Lob, die Lob und die Anerkennung zwischendurch. So, das sind die Prozesse, die müssen da sein. Das zweite ist natürlich Transparenz in den Zielen, Auftragsziele. Beispielsweise, welcher Deckungsbeitrag soll denn auf dieser Baustelle verteidigt werden? Kalkuliert worden ist er. Und da kommt man dann zu den Dingen, die immer wiederum beklagt werden, dass viele Chefs sagen, ja, die schreiben keine Arbeitsberichte, wir bekommen die Aufmaße nicht. Viele Unternehmen haben aber auch keine Zahlen, haben keine qualifizierte BWA, weil die Meldungen nicht von der Baustelle kommen. Die Rechnung wird im Grunde genommen geschrieben, der Beginn auf der Baustelle mit den Aufmaßen. Und da haben die Mitarbeitenden kein Interesse, wenn sie nicht wirklich auch am Ende wissen, was kommt da raus. Das heißt, man muss auch kaufmännische Ziele mit den Mitarbeitenden besprechen und das nicht nur einmal im Jahr. Das muss unterjährig, projektbezogen, monatsbezogen erfolgen. Und wenn die Mitarbeitenden dann teilhaben, vielleicht auch eine Umsatzplanung machen mit den Mitarbeitern, was willst du umsetzen? Mit Auszubildenden kann man sowas machen. Dann entwickelt sich da ein immenses Interesse von Seiten der Mitarbeitenden und dieses Interesse ist dann auch ein Unternehmensinteresse.
Der Punkt, würde ich jetzt mal annehmen, ist, es mangelt an Zeit für diese Themen.
Ja, hören wir, aber ein weiser Mensch hat mal gesagt, es gibt kein Zeitmanagement, es gibt nur ein Prioritätenmanagement. Ja, wir haben alle 24 Stunden und nicht mehr. Und die Frage ist, was priorisiere ich? Gehe ich wirklich auf die Mitarbeitenden zu und ist mir wirklich bewusst, ja, was zu tun ist? Typisches Beispiel. Jeden Montag in Deutschland gibt es morgens früh den Satz in Handwerksbetrieben, fahr mal los, fang schon mal an.
Oder und hör den Podcast auf dem Weg zur Baustelle. Nein, Spaß.
Ja, und dann spätestens nach Mittag liegt der ganze Mist dann auf dem Schreibtisch. Ja, weil man sich, ein weiser Mensch hat auch mal gesagt, einer meiner Trainer ist leider tot, der hat gesagt, Rolf, Planungszeit verdoppeln, Ausführungszeit halbieren. Er meinte, das ist nicht mathematisch. Ja, also sich vorher Gedanken machen, also vorher nachdenken. Und das wäre dann die Priorisierung. Zeit nehmen, aber an der richtigen Stelle. Ja, und die Zeit ist da.
Aber das finde ich ein sehr guter Hinweis mit der Priorisierung, muss ich wirklich sagen. Kann man sowas lernen?
Ja.
Bei dir?
Auch. Ja, aber das trainieren ganz viele. Ich habe es auch gelernt, ja.
Weil ich glaube, das ist dann eine Kunst irgendwie zu sagen, ja, was ist jetzt wichtig? Ne? Wir alle, auch wir, uns geht es ja so, wenn wir montags morgens das Postfach aufmachen, selbst montagmorgens, hast du dann deine X-Mails und die guckt man dann schnell durch und dann muss man ja auch eine Auswahl treffen. Und da ist natürlich so ein bisschen, ja, die Fehlerquote muss man einbeziehen, dass man dabei, ich sag mal, auch mal was übersieht, was vielleicht doch dann in der Prio zumindest unter den Top 3 gewesen wäre. Aber das finde ich ein spannendes Thema und das finde ich auch einen guten Hinweis, muss ich sagen. Aber jetzt nochmal, wenn ich das Handwerk, bevor wir dann nochmal da reingehen, so sehe, oder generell Betriebe, das gilt ja nicht nur für Handwerksbetriebe, ist ja oft so, dass, ich sag mal, Handwerksbetriebe sind jetzt vor rund 50 Jahren gegründet worden. Ich will aber darauf aus, wenn die nächste Generation ist vielleicht schon im Gange oder dabei oder man übergibt und so weiter. Ich erlebe in vielen Gesprächen einfach auch immer wieder, dass gesagt wird, ja, meine Mitarbeiter, die sehen ja mein Alter und wie geht's weiter? Wie bekomme ich die trotzdem motiviert, dass die wissen, es geht weiter? Ne? Bis hin, bis ich vielleicht einen qualifizierten Mitarbeiter habe, einen Meister, mit dem ich mal sprechen kann, ob er den Betrieb nicht weiterführen möchte. Ne?
Also ein Thema ist, dass sich viele viel zu spät Gedanken machen um die Zukunft. Und wenn, dann auch nur alleine, denken drüber nach. Ganz kurz aus der Praxis. Ich habe einen Kollegen gehabt, der rief an, Herr Steffen, wir haben Not, Mitarbeiter hat gekündigt, kleiner Betrieb. Habe dann nachgefragt, gibt es da Gründe für? Nein, wir sind Familienbetrieb, wir essen zusammen Mittag, wir haben tolle Stimmung etc. Wir haben eine anonyme Befragung der Zufriedenheit gemacht und das Ergebnis war, ich mache es jetzt ganz kurz, wir haben Angst um die Zukunft. Es war kein Betrieb mitten in Köln, sondern ein bisschen im ländlichen Gebiet. Das heißt, der Chef hatte schon die Altersgrenze erreicht, aber nicht darüber gesprochen, nur selber sich Gedanken gemacht und der Mitarbeiter war auch nur zu einem Freund gegangen in ein völlig anderes Business. Der hatte keine Perspektive. Also wichtig ist, die Mitarbeitenden, wenn ich über Zufriedenheit spreche, brauchen eine Perspektive. Das heißt, ich fange nicht mit 55 an, darüber nachzudenken, was könnte denn sein. Das kann man früher aufbauen. Dann komme ich zu einem anderen Problem. Eines der Probleme, was wir haben im Handwerk, ist, dass viele Unternehmen inhaberabhängig sind. Das heißt, die sind überhaupt nicht für eine Übergabe vorbereitet. Einen kleinen Joke, der aber ernst ist. Der Unternehmer will verkaufen, hat sich eine Bewertung machen lassen von der Kammer, kommt zum Ergebnis, kleiner Betrieb, unter 10 Mitarbeiter, keine Immobilien, bleiben so. 250.000 Euro. Da kommt der Investor und sagt, wir sind zum Wert gekommen von 200. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und dann sagt der Investor, ich wäre aber bereit, 300 zu zahlen. Hallo? Was ist gerade passiert? Ja, sagt er ganz einfach. Wir investieren, das trifft übrigens für jeden zu, für jeden Mitarbeiter, wir investieren doch in zukünftige Gewinne. Und wovon hängen denn die zukünftigen Gewinne ab? Die hängen doch von der Leistung ab, derer, die da jetzt heute sind. Wenn wir kaufen und anschließend sagen die meisten Mitarbeiter Tschüss, dann haben wir ins Klo gegriffen. Und deshalb, der hat nämlich nur ein Interesse. Und das Interesse ist, der Betrieb muss Inhaber unabhängig sein. Ja, das ist das erste große Problem. Wie bekomme ich eine Inhaberunabhängigkeit hin? Ganz einfach, indem ich meine Mitarbeitenden mit reinnehme in die Planung, in die Verantwortung, auch in die Ergebnisverantwortung, indem ich einfach sie teilhaben lasse an der Unternehmensentwicklung. Und das ist im Grunde genommen die größte Herausforderung, was Unternehmen heute schaffen müssen, dass die Mitarbeiter ein Wir-Gefühl haben. Ja, und die Zeitung hat geschrieben, wir sind Papst, wir waren Weltmeister 2014. Alle waren stolz, den Pokal zu halten. Warum sollen die Mitarbeitenden nicht stolz sein, bei dem Unternehmen zu sein? Weil sie Teil dessen sind, weil sie auch am Erfolg mit teilhaben.
Ist es dann aber nicht auch umgekehrt wieder sehr, sehr schwierig, wenn man alle teilhaben lässt? Man hat dann vielleicht verschiedene Hierarchien. Der eine ist Führungskraft, der eine wird zur Führungskraft gemacht, weil er dann vielleicht länger da ist, weil er den Meister hat. Schafft man dann nicht eventuell auch mehr Probleme, weil die Person, die man dann auserkoren hat, für mehr Verantwortung gar nicht in diese Rolle passt?
Ja, gut, jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Ja, ganz klar. Also, ich greife ein Grundproblem auf. In ganz vielen Unternehmen passiert es, dass beispielsweise der beste Kundendiensttechniker, das habe ich nicht nur einmal erlebt, auf einmal zum Kundendienstleiter ernannt wird. Kann 1000 Gründe haben, vielleicht auch das Alter, wird zum Kundendienstleiter erkoren. Das Unternehmen hatte vorher ein Problem. Eine vakante Stelle Kundendienstleiter. Jetzt hat es zwei Probleme. Eine vakante Stelle Kundendiensttechniker, denn der beste Kundendiensttechniker ist nicht mehr da, und einen völlig unfähigen Kundendienstleiter. Ja, das ist aber ein Grundübel. Ich nenne da zwei Dinge. Ich bin Handwerker. Und wenn ich nicht in so vielen wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsaufträgen mit Wissenschaftlern zu tun gehabt hätte, würde ich da heute auch immer anders drüber denken. Aber tatsächlich sind doch die Themen, die heute wirklich relevant sind für die Unternehmensführung, das sind doch keine fachbezogenen. Die Meisterprüfung, die Meisterausbildung, auch Ingenieurausbildung, meine Kinder Ingenieur, was die lernen an Unternehmensführung oder auch an kaufmännischen Themen, Marketing etc., ist in der nur in homöopathischen Dosen. Das heißt, die meisten sind ja nie befähigt worden zum Unternehmersein. Die sind befähigt worden, dazu ein Handwerk meisterlich auszuführen. Das können sie. Und ich sage jetzt noch ein anderes Problem. Die sind auch befähigt worden, so stand es früher auf dem Meisterbrief, nach Vollendung des 24. Lebensjahres, ja, Lehrlinge anzuleiten. Heute kann man nach der Ausbildung direkt im nächsten Monat zur Meisterschule gehen, ohne jegliche Berufserfahrung Meister sein. Ja? Und das andere Thema ist, und das ist wirklich eins, ich habe mal einen Vortrag gehalten auf der RIFA in München, meine Vorrednerin, eine Doktorandin, hatte das Thema Ausbildungsabbrüche, volkswirtschaftlich sogar relevant, und kam zu dem Ergebnis, das bedeutendste Merkmal für den Verbleib in der Ausbildung und Zufriedenheit in der Ausbildung ist das Verhältnis zum direkten Vorgesetzten. Achtung! Der direkte Vorgesetzte ist aber nicht wie der Meister befähigt zur Ausbildung. Der direkte Vorgesetzte hat vielleicht nicht mal den Bildungsstand der Auszubildenden, die wir heute haben. Wir wollen auch heute Abiturienten haben. Ja, das ist völlig daneben. Wir haben in den Betrieben völlig unfähige, gar nicht qualifizierte Gesellen, die jeden Tag die Lehrlinge anleiten. Und die Sprüche, die da auf dem Bau geklopft werden, auch heute noch, die möchten sie nicht hören.
Ja, Rolf, mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, man könnte ja stundenlang wahrscheinlich mit dir über diese Themen sprechen. Du hast ja eben von einer Befragung gesprochen, die ihr macht. Ja. Ihr plant ja jetzt wieder eine neue Befragung. Ja. Was soll das Ziel dieser Studie oder dieser Befragung sein?
Also, die Tatsache ist, dass uns viele Kollegen ansprechen mit dem Thema, wie gelingt es mir, meine Mitarbeitenden dafür zu begeistern, das zu tun, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Okay?
Okay.
Ja, wie gelingt es mir, sie zu begeistern, ist was anderes, ja, nicht zu treiben, zu begeistern, ja, innerlich, ja, intrinsische Motivation auszulösen. So, und dann sind die Methoden verhältnismäßig klar auf der Hand. Also können wir alles drüber reden, ja, gute Rahmenbedingungen zu schaffen etc. Um das wirklich zu schaffen, braucht es aber mehr als nur eine mitarbeiterzentrierte Führung, sondern da braucht es eine echte Teilhabe. Und wir sind der absoluten Meinung, die echte Teilhabe muss sein an der Planung, ja, an den Projekten und letztendlich auch am Gewinn. Und da reicht aber jetzt nicht eine Einmalzahlung im Jahr, denn die Halbwertszeit von Einmalzahlungen kennen wir, ja, 48 Stunden. Ja, das ist aber normal, das ist nice to have. Sondern es muss etwas sein, mit denen die Mitarbeitenden gemeinsam Projektziele, Monatsziele entwickelt werden, Umsatzziele entwickelt werden. Und diese Teilhabe verlangt nach einer immensen Transparenz. Und das auch vor dem Hintergrund der betriebswirtschaftlichen Wirklichkeit im Handwerk. Und die Frage ist, inwieweit sind Chefs denn überhaupt bereit, tatsächlich eine so weitgehende Transparenz, ja, zu gewähren und, das ist das andere, ihre Mitarbeitenden überhaupt erstmal zu befähigen, dass sie diese Zahlen auch verstehen. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde zu dem Techniker sagt, 80 Euro, 83, 88 Euro Stundenlohn, das ist aber teuer. Und der Geselle dann einsilbig antwortet, ja.
Ja, das ist fatal, keine Frage. Aber ich muss nochmal nachfragen, im wahrsten Sinne des Wortes, wen befragt ihr? Was ist eure Gruppe, die ihr befragen wollt? Sind es dann die Mitarbeitenden, ob die sich sowas vorstellen können, die Betriebsinhaber, die Chefs, die dann befragt werden sollen, wie sie vielleicht schon was machen? Wie ist der Studienaufbau?
Also, noch final noch nicht beschlossen, weil wir mit den Wissenschaftlern noch zugange sind. Aber ganz klar ist, wir müssen die Chefs befragen und die Mitarbeitenden dazu, weil tatsächlich wir davon ausgehen, dass die Ansichten dazu nicht deckungsgleich sind. Viele Chefs sagen, meine Mitarbeiter wollen nicht oder können nicht. Ja? Aber umgekehrt sagen die Mitarbeiter dann aber auch, wir würden ja gerne tun, aber der Chef lässt nicht los. Ja? Oder wir haben keine Ahnung, uns fehlen die Informationen. Also da gibt es gegensätzliche Positionen und die Studie soll so aufgebaut sein, dass einerseits die Unternehmerinnen und Unternehmer gefragt werden, wie steht ihr dazu? Was glaubt ihr, wie reagieren eure Mitarbeitenden? Ja, es gibt sicherlich auch solche, die sagen, Chef, ich will nur meinen Job machen, mehr nicht. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel du verdienst. Ich will auch gar nicht wissen, warum der Stundenverrechnungssatz 88 Euro ist. Ja, wobei das gefährlich ist, weil der denkt nämlich im Hintergrund, ja, wenn er 22 Euro bekommt oder 24 Euro und der Chef 80 Euro nimmt, ja, dann ein bisschen was wahrscheinlich für noch für Finanzamt und Sozialversicherung ist, aber ein großer Batzen für den Chef. Wer nachrechnet, weiß, dem ist nicht so. Und wer mit so einer irrigen Meinung ist, und übrigens live bei uns im Unternehmen passiert, Zeugen könnte ich nennen, immer wieder, ja, jetzt jüngst noch, Mitarbeitende gefragt, Mitarbeiter, und das war ein Meister, was glaubst du, wie hoch ist der Gewinn im Handwerk bezogen auf 1 Million Euro Umsatz? Die Antwort, wir haben über 4000 Techniker befragt, jetzt jüngst noch, ja, Antworten 300.000, sagte der Erste. Umsatzrendite von 30%. Hämmer, ja, das ist doch doll. Dann habe ich den Zweiten gefragt, der sagte dann ein Drittel. Ich sage, okay, wer bietet noch mehr? Der war bei 33%. Und wenn wir Mitarbeiter haben, die solche irren Meinungen haben, ja, und es reicht jetzt nicht, morgen hinzugehen und sagen, du hast dich geirrt, lieber Mitarbeiter, an der Stunde verdienen wir halt nur 5 Euro oder wir haben nur eine Umsatzrendite von 5%, das reicht nicht. Um die Mitarbeitenden wirklich zu überzeugen, heißt, muss ich sie befähigen, erstmal den Aufbau zu verstehen, Einnahmen, Ausgaben, Überschuss. Ja, müssen die mal verstehen, was kosten die BG, was zahlen wir hier an Abfallentsorgung, warum kann man mit denen über die Dinge nicht reden? Und da mangelt es bei den meisten, weil sie nicht wissen, wie mache ich das. Und weil diese irrigen Meinungen da sind, so Positionen, die so weit auseinander sind, die gegensätzlich sind, muss die Studie einmal die Mitarbeitenden befragen, was glaubt ihr, werdet ihr überhaupt bereit, mehr Verantwortung zu nehmen und auch in ein gewisses Risiko zu gehen? Tarif ist gesetzt. Aber übertarifliche Lohnanteile, die können doch variabel sein, die können doch erfolgsabhängig sein. Da sind sogar viele bereit dazu. Ja? Wenn man das sauber transparent macht und nicht nur einmal jährlich, sondern monatlich. Ja? Die meisten machen noch nicht mal eine Jahresplanung, die haben noch nicht mal für jeden Monat eine Umsatz- und Erlösplanung. Ja? Also daran mangelt es auch. Und das wollen wir dann hinterfragen, wie groß ist das Marktinteresse? Gibt es überhaupt einen Markt dafür? Theoretisch ja. Aber ist man auch bereit, dann die Rahmenbedingungen zu schaffen? Heißt die Transparenz? Ist man bereit, auch die Mitarbeitenden zu befähigen? Weil eins ist auch klar, die Geister, die ich rief. Ja, mir hat ein Chef hat mir gesagt, Rolf, mach deine Mitarbeiter nicht schlau. Du kriegst sie nicht mehr dumm. Ich sag, du hast recht. Dumm kriegst du die nicht mehr. Aber dumme Mitarbeiter nützen mir nichts. Ja, ich brauche Informierte. Ich bin doch froh, wenn die fragen, hör mal, was ist mit dem Auftrag? Dann die sehen auf der Baustelle, wenn auf einmal mehr Arbeiten sind. Ja, die wissen nicht, was 3% Konto bedeutet. Ja, beim Deckungsbeitrag von 10% sind da 33% Gewinnverlust.
Wenn ich dich jetzt so höre, vielleicht verstehe ich dich auch hoffentlich nicht falsch, Die Antworten sind ja schon da oder die Anleitung, wie sowas gehen könnte. Warum braucht es diese Studie oder warum würde es Sinn machen, um das nochmal zu bestätigen, dass der Wille auf beiden Seiten da ist, vielleicht in diese Thematik zu gehen? Oder im Worst Case könnte ja auch rauskommen, dass auf beiden Seiten oder zumindest auf einer Seite der Wille nicht da ist, ne? Ich weiß nicht, wie groß ist die Befragung normalerweise, wenn ihr Befragungen macht? Wie viel Resonanz habt ihr?
Also tatsächlich denken wir schon, wir müssen mindestens, wenn wir in Handwerken, SAK, Elektro, wir wollen auch andere Handwerke ansprechen. Also um da wirklich Aussagekraft zu haben, brauchen wir mehr als 500 Antworten. Und die brauchen wir von den Chefs und von den Mitarbeitenden. Warum braucht es die Studie? Die wird auch bei uns diskutiert, wird gerade heiß diskutiert, weil einige unserer Top-Kunden haben uns gesagt, Rolf, da brauchst du keine Studie zu. Dass das nötig ist, das wissen wir.
Ja, das meinte ich eben so ein bisschen, ne?
Ja, das wissen wir. Was wir aber wissen wollen, dass Einzelne das erkannt haben, Kunden, die wir kennen, die uns kennen, das ist unbestritten. Die Frage ist aber, gibt es einen generellen Markt? Ist das Handwerk generell zukunftsfähig? Das interessiert uns ja. Ob das Handwerk generell zukunftsfähig ist oder geht das inhaberbezogene, lokal verortete Handwerk verloren? Ja, weil auf einmal viele kaufen Unternehmen, viele Konzerne sind da, Greentechs sind da. Ist das lokal verortete Handwerk, hat das noch eine Zukunft? Wir glauben ja, weil da stecken die Chancen drin, wenn sie es denn richtig machen. Und ob da ein Markt ist, wollen wir eigentlich ermitteln. Ob das Handwerk generell der Meinung ist, zukunftsfähig zu sein, aufgeschlossen für solche neuen Modelle. Das wissen wir nicht. Dass einzelne Bekundungen ja sind und viele Studien auch beweisen, dass mehr Mitarbeiterzentrierung zu mehr Interesse führt, ja, der Mitarbeiter zu mehr Engagement und motivationsfördernd ist, das ist unbestritten. Aber ist das Handwerk dafür bereit? Auf beiden Seiten. Darum müssen beide Parteien befragt werden.
Was ich schon mal sehr, sehr gut finde, man kann es aber auch andersrum sehen natürlich, ist mir bewusst, aber wir haben mal ein ganz anderes Thema und nicht das Handwerk muss digitaler werden, das Handwerk muss das werden, das Handwerk muss das werden, sondern hier geht es ja ganz klar um Kernthemen der Betriebsführung.
Absolut, die Mentalität, die Kultur. Also eigentlich geht es hier um eine Unternehmenskultur. Ja, wir hatten mal 2003 einen Forschungsauftrag und da ging es um Transfer und Verstetigung einer modernen Unternehmenskultur. Und wir brauchen jetzt eine Kultur, die in die heutige Zeit passt, die in die Zeit von Digitalisierung passt, die in die Zeit der Generationen, die ab 2000 geboren sind, ja, die muss dazu passen. Und diese Unternehmenskultur ist was völlig anderes. Ich rede auch nicht über ein Bonussystem. Ich rede auch nicht nur über eine Gewinnbeteiligung. Quatsch, das gehört alles dazu. Nein, wir reden über eine Kultur. Ja, eine Kultur der Teilhabe, eine moderne Kultur, die junge Leute begeistert, am Ende aber auch Kunden begeistert, denn die zahlen die ganze Musik und am Ende muss auch Geld dabei rumkommen, sonst kann ein Betrieb nicht bestehen.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Studie, das wollte ich sagen, weil so wie du es sagst, so wie du es eben auch vermittelst, deshalb habe ich am Anfang gesagt, Passion, man merkt ja mit was für einer Energie du das Ganze angehst und darüber sprichst, es ist ja ein Riesenfeld. Es ist ein Riesenfeld und ich bin einfach gespannt, wie die Studie dann aussieht, wie umfangreich sie ist, aber auch wie anwendbar das Ganze dann ist. Die Frage ist, die ich mir dann eben stelle, klar, große Handwerksbetriebe sehen da bestimmt Potenzial, sehen da bestimmt eine Zukunft, aber es gibt natürlich einen sehr, 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 sehr großen Anteil der Handwerksbetriebe, jetzt gerade auch im SAK-Bereich, die kleiner sind und da ist dann für mich die Frage, macht so eine ganz krasse Änderung der Unternehmenskultur für die überhaupt Sinn? Das ist dann für mich der Hintergrund, der dann, glaube ich, sehr, sehr interessant wird.
Ja, es wird also sicherlich so ein Kulturwandel, auch geht nicht von heute auf morgen. Heißt nicht also alle Mann einmal rückwärts, sondern es ist auch eine Haltungssache, ganz besonders. Die Frage ist, viele Chefs, kann ich sagen, haben sich nie mit diesem Thema beschäftigt. Und wenn wir uns mal ein, zwei Tage in einem Workshop zusammensetzen, dann sagen die auch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wie du sagst, Rigid auch. Ja, das könnte ja erfolgreich sein. So, und diese Kultur der Teilhabe, ja, Mitarbeitende in die Pflicht zu nehmen, ihnen klarzumachen, Junge, du bist für das Projekt verantwortlich. Du bist verantwortlich, dass idealerweise die von uns kalkulierte Zeit eingehalten wird. Dann läuft der dem Architekten mit seinen Arbeitsberichten hinterher. Der will die Unterschriften haben. Für jede Mehrarbeit hält er die Augen auf. Ansonsten ist er dem egal. Nur um nur ein Thema zu nennen. Und da gibt es ganz viele. Bitte, denken wir nur an das Thema Produktivität. Und seit dem letzten Jahr gibt es ja dieses Unwort Bettkantenentscheidung. Ich wusste gar nicht, was das war. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gemeint, das sei was Schlüpfriges. Und dann habe ich verstanden, nein, man redet über die Krankentage, ja, dass morgens früh auf der Baustelle der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auf der Bettkante entscheide, gehe ich zum Arzt oder gehe ich zur Arbeit. Diese Bettkantenentscheidung, wir sehen ja die Statistik, wie die Krankentage nach oben gegangen sind, ja, die Hemmschwelle ist niedriger, aber diese Bettkantenentscheidung haben wir jeden Tag auf der Baustelle auch. Der Mitarbeiter kann am Donnerstag sagen zu seinem Kollegen, Junge, es ist 3 Uhr. Wenn wir noch 2 Stündchen dran ziehen, dann sind wir fertig. Oder sollen wir morgen wiederkommen? Und dann sagt er, kommen wir morgen wieder. Komm, wir packen schon mal langsam ein. Ne? Am nächsten Morgen fahren wir wieder zur Baustelle, packen wieder aus, dann machen wir das fertig. Was gestern 2 Stunden gedauert hätte, dauert jetzt 3 Stunden. Ja? Das kennt jeder von uns. Wir ziehen noch abends dran. Komm, jetzt, wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Ich will Gummi riechen. Ja? So sagt der Geselle. Jetzt ziehen wir fertig. Nee, am nächsten Tag gemütlich. Dann kommen die um 12 Uhr auf die Bude, guckt auf die Uhr, ist Freitag. Lohnt sich nicht, aber da anzufangen. Kommen wir, räumen das Auto auf. Bitte, wenn wir da rangehen, dass die Mitarbeitenden ein intrinsisches Interesse haben, diese Baustelle an dem Donnerstag fertig zu machen, das geht nicht immer, man soll keine Leute verheizen, ja? Die Baustelle fertig zu machen. Aber es fehlt an Anreizen, ja? Und es fehlt auch überhaupt an Antriebsfaktoren, dass die Leute sagen, das will ich jetzt fertig haben. Viele geben ihnen auch nicht mal die Zeit, die sie kalkuliert haben, oder sogar frisierte Zeiten, ja, nach dem Parkinson-Gesetz.
Jetzt wird es gefährlich.
Hat nichts mit der Krankheit zu tun.
Nee, aber...
dann geht es darum, Arbeit dehnt sich so lange aus, das kennen wir alle, Arbeit dehnt sich so lange aus, wie Zeit dafür ist. Viele Chefs haben, und das ist wissenschaftlich bewiesen, ja, da gibt es einen Trend, natürlich auch Angst zu sagen, wir haben 20 Stunden Zeit. Die Angst ist dann nimmt er sich auch die 20 Stunden Zeit, also kürze ich die vorher. Aber ist das fair, ist das mitarbeiterzentriert oder ist das Austrickserei?
Du bist ja lange im Markt unterwegs. Siehst du denn nicht schon Betriebe, die so arbeiten? Gibt's gute Beispiele dafür? Ja, wir haben jetzt so ein bisschen so die Welle geritten, das könnte generell so sein, was ich nicht glaube, sonst wäre die Branche nicht so erfolgreich gewesen oder ist sie. Wo siehst du so das Spannungsfeld, dass du sagen kannst, wir wollen es jetzt mal statistisch erheben, wir reden immer noch über die Studie, die da geplant ist, dass du sagen kannst, ja, ich sehe den Bedarf, weil so meine Erfahrung, so du die hier kundtun willst, trifft das auf so und so viel Prozent der Betriebe zu, dass da was passieren sollte, um genau dieses lokale Handwerk ja weiterführen zu können.
Und genau das ist, was wir nicht genau wissen. Mit den Leuten, mit denen wir reden, mit denen wir auch ein bisschen länger reden und das mal darlegen, die sagen auch, ja, ist in Ordnung. Ja, ich glaube das und ich bin da auch bereit zu. Tatsächlich hat das ganze Thema auch, und bitte, ich bin seit 1. August 1974 in der Branche und mir ist fast keine Sünde fremd. Okay, mir ist fast keine Sünde fremd. Aber wenn die Mitarbeiter Zweifel haben an den Zahlen, weil sie sagen, da gibt es noch eine zweite Kasse, dann gibt es ein Problem. Das ganze Ding hat auch was mit Steuerehrlichkeit zu tun. Das geht nicht anders. Sobald die Zahlen angezweifelt werden und das Gerücht würde reichen, ja, also wenn ich zum Chef gehe, sage ich dem Mitarbeiter immer, geh doch zum Chef, sag immer, ich wollte eigentlich für mehr Geld kommen, aber du brauchst mir gar nichts zu geben. Lass ruhig sein. Nur, ich gehe jetzt raus und den Kollegen, die draußen warten, den sage ich, du seist großzügig gewesen. Da hast du aber Stress in der Hütte. Ja? Ein Gerücht reicht. Und das ist das Problem. Ich kriege die Gerüchte nur weg, ja, wenn die Karten auf den Tisch gelegt werden. Ja? Bei uns war das irgendwann mal, als jeder in die Zahlen reingucken konnte, war das Thema vorbei. Ja, darum kann ich alles, was da gewesen ist, ist lange verjährt. Auch 2 oder 3-mal verjährt. Ja, ich glaube, Steuer gehen nach 10 Jahren, also ist dann 3-mal verjährt.
Ja, du sitzt ja noch hier.
Aber okay. Ich weiß, nochmal, ihr versteht mich, das gehört dazu. Und die Frage ist, wie ist wirklich der Markt bereit für eine neue Kultur von Transparenz, von Befähigung, ja, und Teilhabe? Wir wissen es wirklich nicht.
Ja, super spannendes Thema. Wie gesagt, ob man durch so eine Studie dann auch ins letzte Detail kommt, ist ja nochmal eine Frage. Aber jetzt zum Doing. Ihr seid noch selbst am Diskutieren, ob und wie und wann die Studie kommen soll.
Ja, ja.
Möchtest du, dass man jetzt ein bisschen abklopft? Seid ihr bereit mitzumachen an so einer Studie? Oder was ist so dein Aufruf?
Also der Aufruf wäre generell, jeder, der uns hört, lieber Kollege, was ist deine Meinung? Ist deine Meinung, wir sind da absolut sauber, gar kein Thema. Und ich könnte mir auch vorstellen, meine Mitarbeiter teilhaben zu lassen, zweifle aber daran, dass sie wollen oder nicht befähigt sind. Dann kann man drüber reden. Oder, ja, was ist deine Meinung? Kann so ein System funktionieren? Und was würdest du brauchen, damit es dann funktioniert? Ja, das wäre das. Die meisten wünschten sich doch eine qualifizierte BWA. Aber ohne halbfertige Arbeiten zum Monatsende, die haben irgendwann aufgegeben, die Leute zu quälen, mach mir die Aufmaße, mach. Ja? Und eine verlustfreie Leistungsabrechnung kriegen wir nicht hin. Im Übrigen, Nikolaus, es geht der Branche gut. Aber wenn wir über die Fehlerkosten sprechen im Handwerk, dann sprechen wir über einen zweifachen, dreifachen Satz der aktuellen Umsatzrendite. Um das mal klar zu sagen. Ja, wenn die durchschnittlich über die letzten 20 Jahre bei 5% lag, ja, dann könnte die zweifach so hoch sein, dreifach so hoch sein, weil die Fehlerquote ist so immens. Ja, vakante Stellen, demotivierte Mitarbeiter, Krankentage. Und da liegt ein wahnsinniges Potenzial. Wir könnten viel, viel erfolgreicher sein, wenn wir gemeinsam an einen Strang in die gleiche Richtung ziehen würden.
Ja gut, das ist, glaube ich, eine generelle Aussage, die für jedes Unternehmen, also nicht nur fürs Handwerk gilt. Das steht außer Frage. Jetzt muss noch mal nachfragen, sorry, sonst, glaube ich, haben wir enttäuschte Zuhörer. Cedric, sieh es mir nach. Wenn wir jetzt eine Mailadresse von dir in die Shownotes schreiben, ja, oder in, ja, unten drunter, was sollten dir denn, ja, anonym ist es ja dann nicht, aber sollten die Unternehmer oder die Zuhörenden dann schreiben, ich wäre interessiert, an dieser Studie teilzunehmen.
Genau. Und ich wäre bereit, parallel meine Mitarbeitenden auch zu befragen. Ja, weil.
Achso, ich habe das ja so verstanden, dass die sich dann auch melden und ihr die dann befragt.
Nee, oder? Also gedacht ist es so, dass wir haben ja nur Kontakt zu Chefs. Ja, dass wir dem Chef einen Fragebogen zukommen lassen per QR-Code, alle haben den gleichen, und er einen QR-Code an seine Mitarbeitende weitergibt, der Chef ganz klar seine Mitarbeiter anspricht und sagt, hier ist ein QR-Code, beantwortet bitte. Völlig anonym, neutral. Und die Adresse, ja, an mich, wenn da die Frage kommt, ich wäre interessiert, an so einer Studie teilzunehmen. Die ist dann völlig anonym, ja. Und dann wüssten wir schon mal, wie groß ist das Interesse überhaupt, an so einer Studie teilzunehmen.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Reichweite ausreicht, da die 500 zusammenzubringen. Ich bin mal sehr optimistisch. Also wenn ihr da Lust drauf habt, von meiner Seite schon mal auf jeden Fall. Denn ich sag mal, qualifizierte Mitarbeitende zu halten, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, glaube ich, sollte das Ziel sein. Motivation ist immer, ne, wodurch wird es ja ausgelöst, dass jeder Mensch ist da ein bisschen anders gestrickt. Aber wichtig ist ja, wenn du auch jetzt weiter dann da dran bleibst mit so einer Studie, dass man dann, ich sag mal, zumindest so ein Gefühl bekommt, so würde ich es jetzt mal sagen, was geht heute, um Handwerksbetriebe wirklich in die Zukunft führen zu können, mit den Mitarbeitenden im besten Sinne zusammen.
Ja.
Okay. Ja, von meiner Seite erstmal vielen Dank. Wir waren heute ein bisschen länger, aber ich glaube, beim Zuhören und mit deiner, man merkt, dass du viele Vorträge hältst, kräftigen Stimme, ist das ja auch spannend. Ich würde sagen, wir gehen sicher nochmal drauf ein, wenn du sagst, jetzt läuft die Studie, wir sind unterwegs, das, ja, würde uns sehr interessieren. Und ja, bleibt dran und wie gesagt, ansonsten, ihr kennt's. Jeden Tag neues Video, unsere SAK Branchenpost, und diesmal gebe ich dem Cedric das letzte Wort.
Vielen Dank. Rolf, vielen, vielen Dank dir für die Einblicke, wirklich interessant mal und extrem viele Felder, man merkt es, deshalb auch die Folge ein bisschen länger, und wir könnten auch noch zwei Tage, glaube ich, weiter quatschen. Vielleicht quatschen wir auch nochmal, vielleicht setzen wir uns nochmal zusammen, wenn die Studie dann startet. Ich glaube, die Themen gehen uns da nicht aus. Vielen, vielen Dank dir erstmal da und ja, viel Erfolg weiterhin. Und dann viel Erfolg allen diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
SAK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion: Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt: Roman Wilke.